herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No More Leadership, dem Podcast, der Unternehmensführung neu denkt. Ich bin Volkmar Helfrecht und zusammen mit Professor Striebling tauchen wir heute wieder tief in die Welt der Unternehmensführung ein. Wir sprechen über echte Herausforderungen, authentische Geschichten aus der Praxis und Lösungen mit Sofortnutzen. Und heute geht es um wichtige Führungswerte. Hallo Herr Striebling.
Hallo Herr Helfrecht. Ja, ich denke, ohne Werte ist alle Führung nichts. Letztendlich, ich muss mir zumindest über die Werte mal klar werden, die für mich wichtig sind und die auch leben. Ich glaube, alles andere macht auch Unternehmensführung zu einer reinen Hülle dessen, was da vielleicht möglich wäre.
Ich glaube, da haben Sie einen ganz wichtigen Aspekt schon angesprochen. Jeder hat ja sein Wertegerüst und es macht auch wenig Sinn zu sagen, so das sind jetzt die Werte und die hast du zu leben. Man hat Werte und das ist, die sind nun mal vorhanden und dazu zu stehen, die zu verstehen, dass man sie überhaupt hat, dass einem das wichtig ist, dann verstehe ich auch, wenn mich jemand verletzt, weil er gegen meine Werte verstößt. Das erkenne ich aber erst, wenn ich meine Werte verstehe. Also erstmal zu wissen, was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig, was lebe ich. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, bevor man sagt, okay, das sind jetzt die Werte, die musst du leben, weil kann man Werte verordnen? Da stelle ich mal ein Fragezeichen dahinter. Das ist übrigens ein Riesenthema, wenn man über Unternehmenswerte spricht. Man verordnet Werte. Im gewissen Kontext geht das, dass man sagt, lass uns mal dahin orientieren, aber der eine tickt halt mal eher so, der andere tickt halt mal ein bisschen anders. Und deswegen müssen wir auch erstmal akzeptieren, dass jeder so sein eigenes Wertegerüst hat, mit dem er durch die Welt geht.
Ich denke, andersrum wird ein Schuh draus. Wenn wir ein Unternehmenswertegerüst haben, was gemeinhin akzeptiert ist im Unternehmen, dann wird man eben gucken, welche Mitarbeiter passen zu uns, welche passen nicht dazu. Und nur die Werte teilen, werden auch dauerhaft bleiben.
Und andererseits sind auch mal Mitarbeiter mit anderen Wertegerüsten super bereichernd fürs Unternehmen. Natürlich ist das ein ständiger Konflikt, den wir dann im Raum haben, aber es kommen neue Denk- und Sichtweisen oft rein. Also ein schöner Wert zum Beispiel, wir wollen niemandem wehtun. Wir haben uns alle lieb. Das ist so ein klassischer Wert, den man so findet. Wir verstehen uns gut und wir wollen uns nicht gegenseitig verletzen. Also was uns stört, das sagen wir mal lieber nicht, weil wir wollen uns ja nicht wehtun. Und dann kommt plötzlich jemand rein, der so komplett offensiv ist und sagt, so das und das nervt und das ist eigen und das geht doch gar nicht, dann verstößt er gegen diesen Wert, dieses ungeschriebene Commitment, aber gut so. Absolut gut so. Wobei jetzt natürlich auch das nicht dagegen spricht, man würde nie einen Unternehmenswert so titulieren, du darfst uns, wir tun uns nicht weh. Aber ein Wert, den ich sehr wichtig finde, ist Respekt zum Beispiel. Und ein respektvoller Umgang, wenn der übertrieben wird, dann kommen wir rein in, wir sind so respektvoll miteinander, dass wir uns gar nicht mehr trauen, die Wahrheit zu sagen. Und dann kommt vielleicht jemand ins Unternehmen, der ein bisschen respektloser ist in seiner Art und Weise, aber vielleicht gerade im Unternehmen und dem Team auch mal gut tut.
Aber ist das nicht sogar falsch verstandener Respekt? Weil wenn ich jemanden respektiere, heißt das ja auch, dass ich ihn wertschätze, fördere unter Umständen. Und da muss ich doch auch mal unangenehme Dinge ansprechen. Weil wenn ich immer nur das Positive hervorhebe und das Negative schweige, ist übrigens auch eine Motivationsmethode letztendlich, wo ich meine Zweifel habe, ob die immer gut funktioniert. Aber gut, anderes Thema. Und Respekt kann ja auch bedeuten, den anderen darauf hinzuweisen, dass da vielleicht Fehler gemacht werden, dass andere verletzt wurden oder ähnliches, sodass er auch wieder darauf reagieren kann. Das ist ja auch respektvoller Umgang, außer dass, ja, bildlich gemeinte Gruppenkuscheln.
Und da wären wir genau bei dem Punkt, dass ein Wert unterschiedlich interpretiert werden kann, unterschiedlich gesehen werden kann. Ja. Ich finde da dieses Wertequadrat von Schulz von Thun ganz gut, dem man immer aufzeigt, man hat einen Wert und wenn man ihn übersteigert, dann gerät er ins Negative und der gegenüberliegende Wert, der würde dann zum Beispiel einem Menschen, der dazu tendiert, das etwas zu übersteigern, ganz gut tun. Also Zielorientierung übersteigert ist, man agiert stur und starr. Das Gegenteil von Zielorientierung, das Positive wäre eine Flexibilität. Jemand, der zu flexibel agiert, agiert chaotisch und unordentlich. Und zwar werden der Zielorientierte und der Flexible immer wieder aneinander stoßen, aber letztendlich ergänzen sie sich hervorragend. Der eine, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und auch mal stur dran festhält, nicht immer hin und her springt. Und der Flexible, der vielleicht Chancen und Möglichkeiten sieht, die der Zielorientierte gar nicht wahrnimmt. Ein starkes Team Und das ist die Frage, welchen Wert stellen wir jetzt in den Vordergrund in unseren Führungswerten, Zielorientierung oder Flexibilität, kommt wahrscheinlich darauf an, was das Unternehmen gerade braucht. Aber das meine ich eben auch mit, wenn wir einen Wert haben, auch einen Wert benennen, dürfen wir durchaus auch mal Mitarbeiter zulassen, die mit einem anderen Wertegerüst unterwegs sind.
Das oder bei dem Beispiel zu bleiben, ich glaube gar nicht mal, dass man das festlegen muss. Das kann sich ja auch ändern tatsächlich. Das kann sich von der Unternehmenssituation her ändern, das kann sich von der Mitarbeitersituation her ändern. Und insofern sind wir eigentlich wieder beim Thema Respekt, weil nur ein respektvoller Umgang hilft dann auch beim jeweiligen Neuaushandeln sozusagen, was die Strategie denn nun auch für die Zukunft sein kann.
Das heißt, Unternehmenswerte dürfen vielleicht häufiger mal hinterfragt werden, als wir es tun. Also nicht nur einmal für 10 Jahre, da sind unsere Werte, nicht unbedingt jedes Jahr neue Werte, aber so alle paar Jahre passen die noch zu uns, passen die noch zu unserer Strategie. Letztendlich sind Unternehmenswerte auch immer etwas, womit ich andere Menschen sensibilisieren möchte. Jetzt sind wir eigentlich komplett bei Unternehmenswerten, nicht bei Führungswerten, aber sei es drum, womit ich andere sensibilisieren möchte und und über die Sensibilität schaffen möchte. Und da kommt es ja gerade auf meine Ziele an, wofür ich andere sensibilisieren möchte.
Ja, nee, absolut. Und hinterfragen, ja. Und hinterfragen heißt ja nicht, dass wir sie ständig ändern, sondern dass wir vielleicht zu dem Ergebnis kommen, jawohl, es ist gut so, wie es ist, es passt noch alles. Also insofern hinterfragen bin ich ein großer Freund davon. Man sollte das immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man deswegen das Unternehmen alle 2 Jahre auf links zieht. Darum geht es ja gar nicht.
Zurück zu den Führungswerten.
Ja.
Obwohl jeder Mensch eigene Werte hat, das haben wir gerade drüber gesprochen, und obwohl Unternehmenswerte sich auch anpassen, ändern, je nach Strategie, haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich schon, dass im Umgang miteinander, im Umgang mit Menschen, es so paar Werte gibt, die einem schon helfen, dieser Aufgabe, Führungsverantwortung gerecht zu werden. Und ich glaube auch, dass es so paar Werte gibt, wenn ich damit so gar nichts anfangen kann, dann werde ich es als Führungskraft schwer haben. Dann bin ich vielleicht nicht die perfekte Führungskraft. Und genau bei solche Werte würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen, Herr Striebling. Was sind denn so bei Ihnen Werte, wo Sie sagen, naja, ich glaube schon, wird einer Führungskraft helfen, mit diesem Wert unterwegs zu sein?
Also meine erste Idee dazu ist Ehrlichkeit. Und da meine ich jetzt nicht im Sinne von schonungslose Ehrlichkeit. Ja, ich trage mein Herz auf der Zunge und posaune alles raus, sondern aber ich muss ja zumindest mal nicht lügen. Ja, das ist ja das Vorrangige. Aber dass die Leute sich auch darauf verlassen können. Verlässlichkeit geht auch in die gleiche Richtung ein bisschen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch gerade bei einer Führungskraft, dass Mitarbeiter feststellen, jawohl, A heißt auch A. Und ich muss mich nicht hinterher auf was komplett Neues einstellen, sondern kann mich darauf verlassen, das gesprochene Wort gilt. Ich muss mir nicht noch womöglich die schriftliche Bestätigung abholen, bevor ich dann tätig werden kann oder ähnliches. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Führungsarbeit.
Ja, glaube ich auch. Wenn man tiefer eintaucht, beide Werte sollte man nicht ins Extrem treiben. Also nehmen wir mal Ehrlichkeit und Berechenbarkeit. Manchmal braucht man zum Thema Berechenbarkeit auch manchmal ein bisschen Willkür. Zum Beispiel bei der Motivationsforschung hat man das festgestellt, wenn ich jemanden keinen Bonus zahle, weil er jetzt Y erreicht hat, sondern einfach, weil ich ihm das gebe als Dankeschön für die tolle Leistung, dann ist es willkürlich. Es ist kein Umsatz oder so, ist auch nicht mal berechenbar. Aber gerade dieses willkürliche, nicht berechenbare Dankeschön tut gut für die Motivation.
Ist aber eine positive Konnotation.
Das ist eine positive Willkür. Keine negative, eine positive Willkür. Ja. Genau. Aber das ist wieder so ein Extrembeispiel von mir. Aber nichtsdestotrotz sollte ich in meinen Grundzügen absolut berechenbar sein. Ja. Und das Gleiche gilt für Ehrlichkeit. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich sollte nicht jedes Unternehmensgeheimnis nach außen tragen. Ich sollte auch nicht über Mitarbeiter sprechen. So nach dem Motto, ich glaube, der hat gerade Probleme. Ja, ich weiß. Und dann erzähle ich als Führungskraft, was mir der Mitarbeiter alles erzählt hat über seine Probleme, weil ich ja ehrlich sein möchte. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was Sie unter Ehrlichkeit verstehen, sondern ich lüge nicht, schweige vielleicht mal oder sage auch mal, dazu kann ich jetzt auch nichts weiter sagen. Aber ich trage, wie schon Sie es gesagt haben, nicht mein Herz auf der Zunge. Also das, so sollte Ehrlichkeit nicht verstanden werden.
Richtig, also Ehrlichkeit gepaart mit Fürsorge. Tatsächlich. Mhm. Auch das nicht im übertriebenen Sinne, ja, aber durchaus im ja, im richtig wohlverstanden, den Mitarbeitern zugewandt im Sinne von Fürsorge. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und dann wird da eigentlich auch ein Gesamtes draus, nicht? Ehrlichkeit, aber eben fürsorglich. Das heißt eben auch, dass ich manche Sachen eben nicht erzählen kann, nicht weitertragen kann. Und auch unter Umständen, waren ja gerade Unternehmensgeheimnisse etc., was da gerade angesprochen wurde, auch da muss ich teilweise auch aus Fürsorgegründen ja manches vielleicht mal zurückhalten, bevor was spruchreif wird. Deswegen haben wir diesen Ausdruck auch.
Mhm. Weitere Wert, den ich gerne in die Runde werfen würde, in unsere kleine Runde, ist Vertrauen. Ich glaube, dass Vertrauen so die Basis ist. Wenn ich einem Mitarbeiter nicht vertraue, wird es kompliziert. Dann muss ich ihn ja ständig kontrollieren. Und wenn ich ihn ständig überall kontrolliere und überwache, dann kann ich meine eigentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Ich brauche ein Grundvertrauen. Und ich glaube auch, Menschen spüren, ob man ihnen vertraut oder nicht. Und erst wenn ich jemanden vertraue, kann er auch Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jemandem nichts zutraue, hat er gar nicht die Möglichkeit, in die Verantwortung zu gehen. Vertrauen ist auch die Basis, eine Aufgabe jemanden zu übertragen, auch eine neue Aufgabe zu übertragen. Vielleicht weiß ich, dass es vielleicht noch nicht 100% laufen wird, aber ich vertraue darauf, dass mein Gegenüber sein Bestes geben wird in dem Moment. Vertrauen hat also auch was mit Zutrauen zu tun. Vertrauen hat aber auch was damit zu tun, Zeit zu verbringen miteinander, um eine Vertrautheit aufzubauen. Auch da sollte eine Führungskraft darauf achten, was gerade in Distanzführung auch ein schönes Thema, was man anpacken könnten, Führen auf Distanz, ein wichtiger Punkt ist. Aber auch, wenn ein neuer Mitarbeiter in die Runde kommt, oder auch bei mir, ich bin viel unterwegs, sehr viel unterwegs, sodass ich Führungskräfte vor Ort brauche, die nahe sind am Mitarbeiter, damit Vertrauen entstehen kann durch Vertrautheit. Und ich glaube aber auch, Vertrauen ist nur möglich durch das, was Sie gerade angesprochen haben, durch Berechenbarkeit und Ehrlichkeit. Also wenn ich nicht berechenbar und nicht ehrlich bin, vertraut mir irgendwann keiner mehr. Das ist die Grundlage, dass überhaupt Vertrauen funktioniert. Und den Wert, den wir vorhin angesprochen haben, Respekt, also nur ein respektvoller Umgang, schafft dann auch Vertrauen. Und das ist dann so die Grundlage für die Zusammenarbeit.
Ja, definitiv. Jetzt sind wir natürlich weit drin im kleinen Prinzen, nicht? Das Vertrautwerden, der Fuchs, die Geschichte mit dem Fuchs. Aber tatsächlich, und da kommt natürlich auch eine weitere Nuance mit rein. Wenn man vertraut ist, hat man auch Verantwortung für den anderen. Und ich denke, so ist, was wir auch bisher schon gesagt haben, zu Ehrlichkeit, sowas, ist auch mit Verantwortungsgefühl wahrzunehmen und nicht die krasse Ehrlichkeit, die wir es eben gerade hatten, das ist damit nicht gemeint, sondern eben im Sinne von Fürsorge, Verantwortung für den anderen. Und dann kann Führungsarbeit letztendlich auch gelingen. Und tatsächlich, Vertrauen gelingt nur auf einer gewissen Vertrautheit. Da haben Sie vollkommen recht. Also das ist eine Beziehungsarbeit letztendlich auch. Ja, Führungsarbeit ist Beziehungsarbeit.
Richtig, ja. Und genau die Werte, die wir gerade benennen, sind so die Basis für eine funktionierende Beziehungsarbeit. Verantwortung könnte man wirklich nochmal als extra Punkt, als extra Podcast nehmen. Wie stärke ich die Verantwortungsbereitschaft? Mhm. Und es stimmt, Verantwortung muss bei einer Führungskraft, finde ich, auch als Wert vorhanden sein. Verantwortung auch für das Unternehmen, Verantwortung für die Abteilung, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für den Kunden. Wenn ich da kein Verantwortungsgefühl habe und sage, das ist mir auch scheißegal oder ich mache halt mein Ding, ich verfolge meine Karriere, ist eh nur ein Step hier. Mit so einer Haltung und Denkweise werde ich meiner Führungsaufgabe nicht gerecht. Ja. Vielleicht beim persönlichen Ego, aber nicht bei einer Führungsaufgabe.
Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Ne? Das ist so ein bisschen der Spruch dazu. Nee, tatsächlich. Ja. Und es geht eben darum, gerade wenn wir gerade mal überhaupt das ganze Beraterbusiness mit dazu nehmen, es geht ja darum, den Kunden, den als Führungskraft, den Mitarbeiter zu beraten. Und es geht darum, für ihn das Bestmögliche, natürlich im Unternehmenskontext, das ist ganz klar, mit herauszufinden. Ich glaube, jeder von uns kann ein Beispiel bringen, wo er schon mal schlecht beraten wurde, wo zum Beispiel ein Berater vielleicht eher an seine eigene Provision gedacht hat, als an den Kundennutzen. Der sprichwörtliche Bausparvertrag für die 98-Jährige, also ich komme aus dem Bankwesen ja so ganz ursprünglich mal, wo man sagt, naja, da hat jemand wirklich mehr an sich gedacht als an den Kunden, die Kundin. Und das gehört dann auch mit dazu, das ist eben auch mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit etc. gemeint.
Verantwortung für Mitarbeiter eben auch zu verstehen, dass er eine gewisse Leistungsbereitschaft an den Tag legen muss, aber es hat auch mal Tage gibt, in denen ich nicht 100% geben kann und ich dann als Führungskraft mich auch mal vor ihn stelle und dann aber gleichzeitig auch wieder erkennen muss, diese Leistungsfähigkeit lässt wirklich zu wünschen übrig. Mhm. Ich trage auch Verantwortung fürs Unternehmen. Da haben wir auch den ständigen Konflikt, ne, den Führungskraft auszuhalten hat, indem sie natürlich auf der einen Seite für den Mitarbeiter da ist, aber auch für das Unternehmen und in diesem Spannungsverhältnis letztendlich steht. Die gerade benannten Werte von uns unterstützen auch dieses Spannungsverhältnis auszuhalten.
Ja, definitiv. Wenn ich ein klares Wertesystem habe, kann ich mich daran natürlich auch sehr gut orientieren. Für mich, Entscheidungen werden klarer, nicht, als wenn ich jeden Tag aufstehe und sage, was wird mir der heutige Tag bringen? Also muss ich zu einer gewissen Weise natürlich, aber ich habe mein Wertegerüst, in dem ich das alles einordnen kann, was da auf mich einströmt. Es werden immer unvorhergesehene Situationen passieren etc. Und da muss ich schnell entscheiden und da macht es natürlich prinzipiell sehr, sehr viel Sinn, dass man eben hier schon ein Wertesystem so als Richtungsweise, als Navigationssystem vielleicht auch mit nutzen kann.
Einen weiteren Wert, den ich wichtig finde als Führungskraft, der da jetzt sehr gut auch passt, zu dem, was wir gerade angesprochen haben, ist Leistungsorientierung. Mhm. Wenn man auch Mitarbeiter fragt, was ihnen wichtig ist an der Führungskraft, dann sagen viele in unterschiedlicher Formulierung, ja bitte nicht Führung nach Nasenfaktor. Mhm. Also der Leistung bringt, der sich reinhängt, das muss auch irgendwie gerechtfertigt werden. Das muss auch irgendwie einen Vorteil haben. Und eine Führungskraft, am Ende trägt sie die Verantwortung, dass die Ziele des Unternehmens auch erreicht werden. Und das wird ohne Leistungsorientierung nicht gehen. Und ich habe aufgrund der aktuellen Debatten, die wir führen mit ist eine 4-Tage-Woche die Lösung, Stundenreduzierung, wie können wir noch mehr Kuschelgefühl im Unternehmen haben? Da möchte ich überhaupt nicht das widersprechen, groß, dass da nicht auch viel Potenzial drin steckt, um Mitarbeiter zu binden und gewinnen. Nur, wenn die Leistungsorientierung auf der Strecke bleibt, dann haben wir ein Thema. Und zwar fürs Unternehmen und dann irgendwann auch für die Arbeitsplatzsicherheit. Und das ist die Aufgabe der Führung, auch das war früher viel stärker selbstverständlich und es hat sehr stark abgenommen, dass die Führung darauf zu achten hat, passt die Leistung? Haben wir noch Leistungsorientierung? Und wie kann ich unterstützen, dass die Leistung auch besser wird? Ich meine damit nicht ausnutzen, weil wenn ich meine Kollegen ausnutze, wird die Leistungsorientierung nicht lange aufrecht bleiben. Nur ich als Führungskraft muss auch darauf den Blick richten und sollte das als Wert in mir haben.
Sonst wäre es ja auch ein Boomerang letztendlich. Also wenn das der Mitarbeiter, einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dauerhaft keine Leistung erbringen, dann wird es irgendwann schwierig fürs Unternehmen und das fällt ja wieder auf den Mitarbeiter zurück, spätestens dann, wenn das Unternehmen in die Schieflage gerät und womöglich Personal abgebaut werden muss. Also insofern hat eigentlich auch in der Quintessenz jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Interesse an Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, ja, muss man so sagen. Und das ist vielleicht Aufgabe der Führungskraft, das immer mal wieder in den Fokus zu rücken.
Ja. Ja,
wer bezahlt die Löhne? Nicht der Chef, ja, letztendlich, sondern die Kunden. Und darum geht es letztendlich. Und das ist auch Führungsarbeit hier, immer mal wieder alle einzunorden. Nicht jetzt zwangsweise und mit Gewalt, aber immer wieder mal die Brille zurechtzurücken, sagen wir es so.
Und da wäre auch schön, wenn dann nicht Mitarbeiter auch immer in das gleiche Horn wie die Mitarbeiter gehen, die Führungskräfte wie die Mitarbeiter gehen und sagen, ja, also was hätten wir noch für Kuschelmöglichkeit? Nochmal, es ist etwas, hört man die Ironie schon raus bei mir, wenn ich Kuschelmöglichkeit sage. Also ich möchte das jetzt nicht gering schätzen, nochmal dreimal unterstrichen, nur schon nochmal unterstreichen, wie wichtig für ein funktionierendes Unternehmen und für damit auch als Aufgabe der Führung Leistungsorientierung ist. Und übrigens auch im HR-Bereich wird viel darüber gesprochen, was können wir den Mitarbeitern noch anbieten und zu selten darüber gesprochen, wie kriegen wir das leistungsorientierte Handeln und Denken im Unternehmen aufrechterhalten.
Ja, die Führungskraft ist nicht per se der Feel-Good-Manager, den es ja in großen Unternehmen tatsächlich auch gibt, aber das wäre zu kurz gesprungen.
Und ich finde es sogar gut, wenn es sowas gibt, weil es ist für Führungskräfte oft wahnsinnig schwer, immer diesen Spagat zu gehen. Und wenn ich dann jemanden habe an meiner Seite, der sagt, du, wenn da jemand Unterstützung braucht, vielleicht auch im privaten Kontext, das musst du als Führungskraft gar nicht wahrnehmen. Da haben wir einen Ansprechpartner, der unterstützt dort. Dann hilft es mir viel mehr, weil ich dann diesen Spagat ständig gehen muss, dass ich jemanden habe, der sagt, du, da habe ich jemanden, der hilft dir dort, weil es einfach nicht mein Kompetenzarbeitsbereich ist.
tatsächlich und häufig dafür auch die Zeit fehlt dann.
Ja.
Nicht? Man hat ja nicht nur Führungsaufgaben, sondern meistens auch Fachaufgaben, die erledigt werden müssen. Für Führungsaufgaben wird ja meist sowieso viel zu wenig Zeit reserviert. Ja, wenn wir überlegen, eigentlich sollten, wenn jemand ein Team führt, je nach Größe natürlich, aber sollten 50% der Arbeitszeit für Führungsaufgaben reserviert sein.
Ja.
Und das soll jeder mal in sich gehen und überlegen, wie viel Prozent das wirklich sind.
Eine Aussage, die ich schon häufiger gehört habe, unter anderem von einem meiner Kunden, Helfrecht, wenn wir über Führung sprechen, Führung hin oder her, aber ich muss ja auch noch arbeiten. Ja. Das ist dann, trifft es, glaube ich, dann ganz gut.
Ja.
Herr Stripling, haben Sie noch einen Wert?
Tatsächlich, ich bin gerade am Überlegen, wir haben ja schon so viele angesprochen und wir hatten Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, das hatten wir noch. Hatten wir schon angesprochen?
Berechenbarkeit,
Verlässlichkeit geht in diese Richtung, genau. Nee, ich denke, aus meiner Sicht sind das so für mich die wichtigsten Werte. Gibt's?
Vielleicht hätten wir noch das Thema Fehlertoleranz.
Stimmt. Ja. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen im Vorgespräch. Absolut Fehlertoleranz im Sinne von, jeder Mensch darf auch mal Fehler machen.
Ja.
Und das ist jetzt nicht misszuverstehen, nicht im Sinne von, jedweder Fehler ist gut. Nein, man darf aus seinen Fehlern auch lernen. Was aus meiner Sicht sicherlich nicht geht, sind wiederholte Fehler. Und das würde ich auch jedem ankreiden. Aber das, ja, niemand ist unfehlbar und das sollte man, glaube ich, auch als Führungskraft wahrnehmen, auch bei seinen eigenen Mitarbeitern.
Bei der Fehlertoleranz eben, glaube ich, ganz relevant zu sagen, ja, Fehler akzeptieren wir, wenn es ein Irrtum ist. Fehler akzeptieren wir nicht, wenn man weiß, das funktioniert so nicht, ich mache es aber trotzdem.
Ja.
Also oder
haben wir schon immer so gemacht.
Genau, oder nach dem Motto, also ja, wiederholte Fehler. Ja. Also da braucht man keine Sensibilität, das ist wieder, da müssen wir als Führungskraft sagen, nee, das wird nicht akzeptiert. Mhm. Aber wenn jemand in die Verantwortung geht, wird er etwas auch mal falsch machen, er wird einem Irrtum letztendlich einen oder anderen auch mal irren und dementsprechend Entscheidungen treffen, die im Nachgang die falschen Entscheidungen waren. Und wenn ich das nicht jemandem zumutend oder wenn ich das nicht akzeptieren kann, das nicht erlaube, das nicht akzeptieren will, dann wird auch keiner in die Verantwortung gehen.
In der Retrospektive kann man natürlich mal gut über Fehler herziehen,
ja.
Aber man muss ja sehen, das wird teilweise schnell, werden Entscheidungen getroffen, Entscheidungen werden vielleicht nicht unter Abwägung sämtlicher Gegebenheiten getroffen, weil es eben auch in einer Notsituation ist etc. Und deswegen muss man letztendlich auch hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Rücken frei halten, wenn mal Fehler, Irrtümer passieren. Wie gesagt, wiederholt, das ist das Thema.
Genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann weiß ich ja noch nicht alles. Und rückblickend ist immer alles klar. Und das ist auch das Schöne an Kommentaren hinsichtlich Politik oder Entscheidungen zur Politik, wo von den gleichen Journalisten Dinge kritisiert werden, die sie vorher noch, bevor die Entscheidung getroffen wurde, als unabdingbar und wichtig geachtet haben. Mhm. Hinten raus haben wir wieder mehr Informationen haben wir dann, wenn wir zurückblicken, immer das Gefühl, das war doch klar, das hätte man doch wissen müssen. Nein, damals war es eben nicht klar. Man hat es nicht wissen können. Es gab eben Unsicherheiten in der Entscheidung, darum ist es ja eine Entscheidung auch und nicht nur eine Wahl. Und aus diesem Grund heraus ist, denke ich, nachvollziehbar, dass wenn wir rückblickend auf den Fehler unserer Mitarbeiter schauen, dass wir oft denken, das hätte doch sehen müssen. Nein, nicht unbedingt. Und da muss auch eine Führungskraft so ein Verständnis haben dafür, dass wir rückblickend oft vieles gut verstehen, was in der Situation gar nicht klar war. Ich denke, es ist so eine Grundvoraussetzung, dieses Denken zu haben.
Oder die Führungskraft muss sich mal an die eigene Nase fassen. Vielleicht habe ich ja meine Mitarbeiter gar nicht genug befähigt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kann ja auch mit der Grund sein. Und insofern war das dann ein provozierter Irrtum letztendlich meinerseits.
Ja.
Und da kann ich sicherlich auch an mir selbst als Führungskraft immer arbeiten.
Und wenn ich im Nachhinein es besser weiß, dann passiert es mir auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Nachhinein auch besser wissen, was ich mal wieder falsch entschieden habe. Das heißt, der Bumerang kommt zurück. Und da ist die Frage, ob ich nicht auch gerne hätte, dass eine gewisse Fehlertoleranz mir gegenüber vorhanden ist.
Ja.
Da haben wir schöne Werte. Wir haben das Thema der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit und Berechenbarkeit. Wir haben das Thema von Respekt und Wertschätzung, aber auch Respekt im Sinne von, ich respektiere dich, deswegen sage ich dir auch etwas, was mich stört. Mhm. Wir haben das Thema Vertrauen, wir haben das Thema der Leistungsorientierung, Fehlertoleranz habe ich schon erwähnt. Und Fehlertoleranz, glaube ich, da haben wir ein schönes Paket, wo ich sagen würde, das sind so mit wichtige Führungswerte, unabhängig von Unternehmenswerten, die man als Führungskraft mitbringen sollte. Vielleicht noch ein kleiner Wert, Menschen mögen.
Ja, eine gewisse Zugewandtheit hilft unbedingt bei Führungsarbeit.
Mhm. Wer Menschen nicht mag, sollte nicht Menschen führen.
Nein, aber es gibt genügend Jobs, wo man Technik bedienen muss oder ja, im Labor arbeiten muss, ja, etc. Nicht jeder Mensch muss Führungskraft werden. Das ist ja auch ein bisschen das Problem unserer Karriereleiter.
Ja, wenn wir das nicht schon mal im Podcast gesagt haben, dann jetzt nochmal unterstrichen an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns zuhören, bitte, es braucht nicht nur eine Karriereleiter über Mitarbeiterführungsverantwortung, wir brauchen auch eine Karriereleiter über fachliches Können und Know-how. Ja. Und ganz unterhaltsam, in vielen Unternehmen ist die Karriereleiter über fachliches Können und Know-how deutlich beliebter als über Mitarbeiterführung. Und wenn jemand als Führungskraft drinsteckt und merkt, ja, ich mag ja Menschen, ich lebe auch die Werte, aber es fällt mir schon alles schwer im Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht kann man einen Stellvertreter haben, der vielleicht fachlich nicht so versiert ist wie man selbst, aber dafür gut im Umgang ist mit Kollegen.
Man kann sich gut ergänzen.
Ganz genau. Danke, Herr Striebling.
Danke, Herr Helfrecht.
Würde ich sagen, war wertvoll.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.